danken dir für das, was du am Kreuz alles gesprochen hast. Wir danken dir, weil das ganz neu zeigt, wie deine Liebe am Kreuz nicht endet, sondern du hast dich an die Beteiligten gewendet, die bei deinem Kreuz zugegen waren. Du hast die Soldaten gesehen, die sich keine Gedanken gemacht haben, weil sie schon oft einer Kreuzung beigewohnt haben, weil sie gleichgültig dir gegenüber waren. Du hast um Vergebung gebeten für sie. Du hast dem Schächer am Kreuz des Paradies zugesprochen, weil er sich in seiner Todesstunde an dich gewandt hat. Du hast dich um Maria gekümmert, deine Mutter, und ihr den Sohn neu zugesprochen durch Johannes.
Und du hast dich an den Vater im Himmel gewandt, dessen Gottesferne du ertragen musstest um unseretwillen. Und hast deinen Geist ihm anbefohlen. Herr, wir danken dir für diese Liebe am Kreuz, die zudem noch so groß ist, dass du unsere Schuld getragen hast. Und ich möchte dich jetzt einfach bitten, Herr, wenn wir dein Wort betrachten, dass du uns groß wirst und dass uns neu berührt, was du für uns getan hast. An diesem Karfreitag, wo wir traurig sind, weil auch meine und unsere Schuld dich ans Kreuz gebracht hat. Aber gleichzeitig ist es ein Good Friday, ein guter Freitag, wo wir aufatmen können, weil du uns erlöst. So segnen und reden und hören gleichermaßen. Amen. Ja, einen schönen guten Morgen von meiner Seite auch. Ich bin beruflich in Hockenheim gewesen. Den Nachmittag hatte ich frei und bin in ein Antiquitätengeschäft gegangen. Und dabei bin ich Zeuge eines Gesprächs geworden, das ich nicht mehr vergessen habe. Das habe nicht ich erlebt, sondern das schreibt der Autor und der langjährige Seelsorger beim Evangeliumsrundfunk, Kurt Scherer. Und dann beschreibt er diese Begebenheit in diesem Antiquitätengeschäft in Hockenheim, das ist ja gar nicht so weit weg hier von uns, Heidelberg. Und er beschreibt diese Begebenheit, dass ein Mann in diesem Geschäft Interesse hatte an einem Kruzifix, an einem Kreuz, wunderschön gefertigt. Und er kommt in das Gespräch mit dem Besitzer dieses Geschäftes. Oh, sagt der Verkäufer, dieses Kreuz hat eine ganz besondere Geschichte. Und wahrscheinlich hat er eben nicht die 7 Worte Jesu nahegebracht, wie wir es eben gehört haben, sondern wahrscheinlich die Herstellung dieses Kreuzes oder welchen Weg es genommen hat, um in diesem Geschäft zu landen, hat er ihm nahegebracht. Und erzählte leidenschaftlich davon, von diesem besonderen Kreuz. Am Ende angekommen, fragte er dann den Interessenten, und nun, was ist Ihnen dieses Kreuz wert? Was ist Ihnen dieser Christus wert? Und diese Frage ist mit Kurt Scherer mitgegangen. Und diese Frage hat mich auch ganz neu bewegt im Hinblick jetzt auf Karfreitag heute. Die Frage drängt sich ja regelrecht wirklich auch mal wieder auf für uns, die wir Karfreitag schon so gewohnt sind. Ich weiß nicht, wie viel Karfreitag-Gottesdienste jeder schon erlebt hat, aber im zweistelligen Bereich wird schon sein. Im dreistelligen wäre etwas merkwürdig, aber im zweistelligen Bereich, denke ich, wird es schon liegen, nicht? Was ist dir das Kreuz noch wert? Was ist dir der Christus denn noch, nach all deinen Jahren des Christseins, nach allen Höhen und Tiefen, die du erlebt hast, nach allen unbeantworteten Fragen und Enttäuschungen, nach allen Höhepunkten im Leben mit Christus, was ist dir dieser Christus heute noch wert? Wir wollen auf ein Bibelwort heute Morgen hören aus dem Kolosserbrief, Kapitel 2, Abvers 8. Paulus ermutigt, oder muss eher sagen, ermahnt die Gemeinde in Kolosse ein Stück, weil wir werden es gleich miteinander lesen. Aber dann geht es um Jesus und wer er als Person ist. Und es geht darum, was dieser Jesus am Kreuz getan hat. Wir steigen mal ein mit der Ermutigung oder mit der Ermahnung von Paulus an die Kolosser. Und da lesen wir in Kolosser 2, Abvers 6. Wie ihr nun angenommen habt den Herrn Jesus Christus, so lebt auch in ihm. Verwurzelt und gegründet in ihm und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und voller Dankbarkeit. Tut das voller Dankbarkeit. Mit ihm leben. Seht zu, dass euch niemand einfange durch die Philosophie und durch leeren Trug, die der Überlieferung der Menschen und den Elementen der Welt folgen und nicht Christus. Ein paar Hintergründe zu der Gemeinde Kolosse. Es ist erstaunlich, aber höchstwahrscheinlich wahr, dass Paulus diese Gemeinde nicht gegründet hat und dass er sie bis zu diesem Zeitpunkt, als er den Brief schrieb, auch noch nicht besucht hat. Das ist außergewöhnlich, weil sonst war Paulus ja auf 3 Missionsreisen unterwegs und hat hier und dort in Kleinasien Gemeinden gegründet. Aber diese Gemeinde hat er nicht gegründet. Aber durch seinen Mitarbeiter Epaphras war er immer gut informiert, was in dieser Gemeinde geschieht und geht. Nach guten Anfängen scheint sich aber so der Schlendrian, so ein geistlicher Schlendrian eingebürgert zu haben. Ja, wir leben mit Jesus, aber so genau muss man es doch auch nicht mehr nehmen. Und andere haben gesagt, ja, wir leben mit Jesus, aber ihr müsst auch noch ganz andere Dinge befolgen. Jesus allein genügt nicht. Da muss noch was anderes Geistliches an Qualität dazukommen. Und in diese Gemengelage hinein, die Paulus von seinem Mitarbeiter hört, setzt Paulus sich hin und schreibt diesen Kolosserbrief. Paulus erkennt, woran es ihm mangelt, nämlich die Gläubigen verlieren Jesus als Mittelpunkt aus den Augen und aus den Herzen. Sie wissen nicht mehr so richtig, wie einmalig Jesus Christus für ihr Leben ist. Es hat sich etwas vernebelt davon, wie überlegen der Sohn Gottes ist und wie allgenügsam das ist, was er am Kreuz für sie getan hat. Und gilt das nur für die Kolosser? Können wir uns da so automatisch davon freisprechen? Oder kann uns das nicht auch passieren und ist vielleicht sogar, wenn wir ehrlich sind, heute aktuell im Leben? Die Christen in Kolosse wissen nicht mehr so recht, wer Jesus wirklich ist und was sie an ihm haben. Das passiert ja manchmal auch in Zwischenmenschenbeziehungen. Nicht? Da ist man jahrelang verheiratet, man weiß noch um seine Frau, man weiß um seinen Mann, aber man weiß eigentlich nicht mehr, was ich an meiner Frau habe. Weil es irgendwie verloren gegangen ist im Laufe des Alltagslebens der Ehejahre. Und so kann das auch im Glauben gehen, dass wir nicht mehr richtig wissen, nicht mehr richtig berührt, nicht mehr davon wirklich leidenschaftlich erfüllt sind und sehen, was wir an Jesus haben und wer er für uns ist. Und Paulus steigt also ein und mit seinem Brief und packt die Gelegenheit und packt die Kolosser am Schopf und redet Klartext. Neudeutsch würden wir vielleicht sagen, wenn wir das hier so legen, back to the roots, also zurück zu den Wurzeln, ihr Lieben. Wie ihr nun angenommen habt, erinnert euch, wie ihr Jesus angenommen habt und so lebt auch in ihm. Und wie sollen wir in ihm leben? Ja, es muss verwurzelt sein. Da müssen Wurzeln sich bilden, damit das Glaubensleben lebendig und genährt wird und tragkräftig bleibt. Gegründet in ihm, fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid. Und lebt das Leben in der Nachfolge Jesu voller Dankbarkeit. Wir werden gleich noch darauf zu sprechen kommen, wann Dankbarkeit sollte eigentlich das Lebenselixier sein in der Nachfolge Jesu. Und dann sagt Paulus noch, ich sage es mal in meinen Worten, passt auf, passt höllisch gut auf. Passt höllisch gut auf. Das sind religiöse Fake News im Umlauf, würden wir heute sagen. Und die gehen in die Gemeinde hinein, die gehen in euer Christsein hinein, die nisten sich in eurem Herzen ein, so ganz langsam und dann kriegen sie immer größere Kraft und wurzeln sich in euch ein. Seht zu, dass euch niemand einfange, schreibt Paulus. Durch die Philosophie, den leeren Trug, die der Überlieferung der Menschen und den Elementen der Welt folgen und nicht Christus. Ihr Lieben, der Mensch folgt irgendjemandem. Wir Menschen folgen entweder dem Zeitgeist, entweder anderen Dingen oder wir folgen als Christen natürlich Jesus Christus. Der Mensch folgt, die Frage ist nur, wem? Wem folgst du durch das Leben? Es gibt so eine menschengemachte Religiosität, damals schon bei den Kolossern, die gibt es auch in unserer Zeit noch, in der Jesus Christus irgendwie seinen Platz hat und untergebracht wird, aber er ist nicht der Mittelpunkt des Ganzen. Und nach dieser Standpauke, darf ich es mal so sagen, die Paulus hier, oder wie er ihn ins Gewissen redet, den Kolosser, kommt jetzt Paulus auf Jesus zu sprechen, ganz zentral. Und das wollen wir jetzt miteinander lesen. Und er begründet, warum wir in Jesus verwurzelt sein sollen, warum wir ihm nachfolgen sollen und nicht dem Zeitgeist und nicht irgendwelchen religiösen Meinungen, die von Menschen erdacht sind und hervorgebracht worden, aber Christus nicht wirklich meinen, zwar von Jesus reden, aber Christus nicht meinen. Und er begründet es dann, warum wir Jesus ungehindert, konsequent nachfolgen sollen. Denn, schreibt er, in Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid erfüllt durch ihn. Ihr seid erfüllt durch ihn, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. Ein erster Gedanke, ihr seid erfüllt durch ihn, schreibt Paulus. Ihr müsst euch eigentlich nicht mehr umschauen im religiösen Sortiment, was die Welt anbietet. Die Fülle habt ihr in Jesus Christus. Er ist genügsam für euer Heil, für euer Leben in der Nachfolge mit Gott. Ihr dürft euch mit Christus begnügen, ihr Lieben. Denn durch ihn seid ihr erfüllt. Und wenn wir schon, oder wenn Paulus jetzt schon über die Fülle redet, schaut mal, dann sagt er auch, in Christus wohnt die ganze Fülle, und zwar der Gottheit. In Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit. Welch eine gewaltige Aussage und welch ein Inhalt. Und wenn wir uns dran gewöhnt haben, hoffe ich, dass der Heilige Geist uns heute Morgen heilsam erschreckt. Und ich möchte es versuchen mit ein paar Worten, dass der Heilige Geist es tun kann. Paulus erinnert zuerst daran, dass Jesus leibhaftig unter uns war. Okay, das können wir noch gut nachvollziehen. Er war im Leib, er hat unter uns gelebt, Fleisch und Blut wie wir, er kannte Bedürfnisse, Hunger, Durst, Schlaf. Er war in gleicher Weise versucht wie wir. Können wir alles nachlesen in den Evangelien, im Hebräerbrief auch schön. In der Gemeinde in Philippi schreibt Paulus noch den Sachverhalt, Christus entäußerte sich selbst, er nahm Knechtsgestalt an, ging ganz in menschliches Wesen hinein und in seiner leiblichen Beschaffenheit wurde er als Mensch erfunden. Ich fand diese Übersetzung sehr schön, diese neuere deutsche Übersetzung. Er ging in sein ganzliches Wesen ein und er wurde in seiner leiblichen Beschaffenheit als Mensch erfunden oder gefunden, oder wir könnten auch sagen vorgefunden. Man hat ihn vorgefunden damals in seiner Beschaffenheit als Mensch. Jesus wahrer Mensch, leibhaftig. Das heißt, dem Leibe nach war er Mensch. Und leibhaftig kann aber auch sagen, tatsächlich den Tatsachen nach. Nicht, das ist leibhaftig so passiert. Haben wir manchmal so eine Wortwendung, ist vielleicht etwas altmodisch, sagt man heute nicht mehr so. Aber damit will man sagen, das ist tatsächlich so passiert. Das entspricht den Tatsachen. Und jetzt aber, in seiner Beschaffenheit ganz als Mensch vorgefunden, schreibt Paulus aber, wohnt in ihm die ganze Fülle der Gottheit. Das heißt, in seinem Leib wohnt die ganze Fülle der Gottheit. Der ganze Gottessein komprimiert sich oder füllt sich ein in diese leibliche Hülle, in die Jesus hineingeboren wird. Das heißt, wer in Jesus nur sagt, da ist ein göttlicher Funke gewesen oder göttliche Attribute ihm zubilligt, aber nicht mehr, der irrt. In Jesus wohnt die ganze Fülle der Gottheit. Und sie zeigt sich in seinem Wesen und sie zeigt sich nach außen zu den Menschen, in dem, was er sagt, in dem, was er tut. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, schreibt Paulus schon Galater 1, Vers 15. Und er ist der Abglanz der Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens, Hebräer 1, Vers 3. Also wahrer Mensch und wahrer Gott zugleich, so wie es unsere Kirchenväter dann festgehalten haben. Wahrer Mensch, wahrer Gott, ganz Gott. Jesus allein, mehr geht nicht und ihr Lieben, mehr brauchen wir auch nicht. Und das gilt damals wie heute und in alle Gegenwart. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum galt es damals, warum gilt es heute und warum gilt es bis in alle Ewigkeit? Schaut mal, weil Paulus schreibt, diese ganze Fülle Gottheit leibhaftig wohnt. Er sagt nicht, wohnte in Jesus, sondern er schreibt, wohnt. Das ist Präsensform. Das heißt, in der Gegenwart ist das noch so. Und jetzt müssen wir uns überlegen, wann Paulus diesen Brief geschrieben hat. Da war Jesus ja schon längst gestorben, auferstanden, hat den Auferstehungsleib bekommen, ist entrückt worden in den Himmel und sitzt zur Rechten Gottes. Und Paulus sagt, in Christus, auch in dem Auferstandenen, auch in dem Entrückten, der zu Rechten Gottes sitzt, wohnt die Fülle der Gottheit. Das heißt, das hat nie ein Ende genommen. Das war einmal und ist nicht mehr, gilt hier nicht. Das heißt, auch heute, wenn wir diese Worte hören, wohnt Jesus zu Rechten Gottes, in ihm die ganze Fülle der Gottheit, im Auferstehungsleib, nicht mehr dem irdischen Leib, wohlgemerkt. Und wenn Jesus einmal wiederkommt, das ist das nächste heilsgeschichtliche Großereignis, auf das wir warten dürfen, dann wird er eben auch wieder mit der ganzen Fülle der Gottheit im Auferstehungsleib hier auf diese Erde kommen. Das gilt damals, das gilt heute und das gilt für alle Zukunft und alle Ewigkeit. Und da bekommt dieser Ausspruch von Jesus, wer mich sieht, der sieht den Vater, eine ganz große Tiefe, oder? Auch eine ganz große Klarheit. Wer mich sieht, der sieht den Vater, weil in mir wohnt die Fülle der Gottheit, leibhaftig. Und Paulus vertieft, dass diese Fülle, die wir in Christus haben, das möchte ich noch gerne darauf hinweisen, das habe ich jetzt hier nicht als Text, aber das sagt er, ihr seid in ihm beschnitten worden, ihr seid mit ihm begraben worden, ihr seid in ihm auferweckt worden und mit ihm lebendig gemacht worden. Wisst ihr? Mit dieser ganzen Fülle der Gottheit sind wir als Christen ganz eng verknüpft, ganz eng connected. Das ist ein ganz enges Beziehungsgeschehen. Und wenn ich auf dieser Seite Jesus habe, in seiner ganzen Fülle, warum sollte ich mich noch nach woanders ausstrecken? Ich brauche das nicht mehr. Es gibt ungemeine Freiheit in meinem Leben. Und ich habe in Jesus alles an dieser Stelle. Wissen wir eigentlich noch, was Christus uns wert ist? Karfreitag, Anno 2025. Und dann geht Paulus noch einen Schritt weiter. Er erklärt nicht nur ganz neu den Kolossern, wer Jesus Christus ist, vom Wesen her, sondern er sagt auch, was dieser Jesus getan hat. Und da kommen wir zum Kreuz, Jesus am Kreuz. Was ist uns das wert? Und Paulus schreibt, ihr könnt es hier vorne mitlesen, getilgt hat er den Schuldbrief, der gegen uns war, durch die Satzungen, die gegen uns standen. Er hat ihn aus der Mitte getan und ans Kreuz geheftet. Hier ist also von einem gewissen Schuldbrief die Rede, an die Paulus die Kolosser erinnert. Hochinteressant, welches Wort Paulus hier gebraucht. Ich glaube, da hat er sich Gedanken gemacht. Welches Wort benutze ich hier, um das mit dem Schuldbrief auszudrücken? Und dieses griechische Wort, chirographon, das bedeutet, dass nicht eine andere Person diesen Brief geschrieben hat, sondern dass ich diesen Brief selbst geschrieben habe, mit eigener Hand geschrieben habe. Also Paulus sagt, es geht um einen Schuldbrief, den du mit deinem Leben, mit dem, wie dein Lebensvollzug war, mit dem, wie du geredet, gedacht, gehandelt, nicht gehandelt hast, hast du einen Brief geschrieben. Mit deinem Leben. Das ist die Lebenshandschrift. Und diesen Brief hast du verfasst. Und dieser Brief hängt jetzt an Karfreitag am Kreuz. Und ich weiß nicht, wie ihr über diesen Schuldbrief denkt, wie viel da bei euch draufstehen könnte. Das hat ja immer so ein bisschen mit dem zu tun, wie man sich selber als Mensch sieht oder wahrnimmt oder im Vergleich mit anderen Menschen. Ich mache oft so ein bisschen dieses Rechenbeispiel. Ich habe es auch schon hin und wieder mal hier in der Gemeinde weitergegeben. Der eine oder andere wird sich erinnern. Wenn du an jedem Tag nur eine Handschrift draufschreibst, wo du nicht gut gedacht hast, nicht den Satzungen, den Geboten Gottes entsprechend geredet hast oder gehandelt hast. Wenn du nur jeden Tag eine Sache auf diesen Schuldbrief draufschreibst durch dein Leben, dann hast du mit 75 Jahren ungefähr mit 30.000 solchen Eintragungen zu tun. Und die muss man vor Gott mal verantworten. Und ihr Lieben, weniger als einmal am Tag etwas zu tun, was Gott nicht gefällt, das ist das Geringste. Da kommt doch mehr dazu, oder? Seien wir doch ehrlich. Und wenn es 10 sind oder 100, und da kommen wir ruckzuck auch mal in den Millionenbereich, in dem wir uns dann nach 75, 80 Jahren vor Gott mit unserem Brief verantworten müssen, den wir geschrieben haben. Und dann stehen wir vor unserem Richter, vor Gott, dem Richter. Und ihr kennt es vielleicht aus dem Gerichtssaal, zumindest aus Fernsehserien und so weiter. Da gibt es den Richter, den Angeklagten, den Verteidiger, Staatsanwälte und so weiter. Zeugen werden gerufen. Es gibt Indizien, die beihelfen sollen, oder es gibt Beweise, die Sachlage noch mal deutlicher machen. Und stell mir einfach vor, du wärst in so einem Gerichtssaal und du bist der Angeklagte. Und alles ist so fein säuberlich aufgeschrieben. Und du als Angeklagter, oder ich mache es persönlich, ich als Angeklagter, bestreite alle Vorwürfe. Ich sage, das stimmt alles nicht, was da drin steht. Was wird der Richter tun? Der Richter wird einfach sagen, Hans-Peter, komm mal bitte nach vorne zu mir. Und dann gehe ich nach vorne und dann zeigt er mir diesen Brief. Diesen Brief, den ich mit meinem Leben, mit meiner Lebenshandschrift geschrieben habe. Und dann sagt er, schau mal her, deine eigene Schrift. Deine eigene Schrift, wisst ihr? Und dann kann ich mich nicht mehr rausreden. Dann muss ich mich dafür verantworten und heißt eine Antwort finden. Und ich bin so dankbar, wir dürfen so dankbar sein, dass diese Verantwortung Jesus übernommen hat. Und dass Gott in Jesus die Antwort gefunden hat für diesen Schuldbrief, für meine Lebenshandschrift in dieser Urkunde. Dafür ist er ja ans Kreuz gegangen. Paulus schreibt also, getilgt hat er deinen Schuldbrief, der gegen dich sprach, wegen den Satzungen Gottes, die gegen uns standen. Er hat ihn aus deiner Lebensmitte getan und ans Kreuz geheftet. Normalerweise über dem Wegekreuz steht immer ein Inri. Wir wohnen jetzt in einem katholischen Ort mit 2000 Einwohnern in der Nähe von Bruchsal-Büchenau. Und in unserer Straße ist es eigentümlich. Wenn ich in unsere Straße einbiege, steht am Anfang ein Wegekreuz. Und wenn ich auf der anderen Seite wieder aus der Straße rausfahre, steht auch ein Wegekreuz. Das hat damit zu tun, weil katholisch geprägter Ort. Und wenn immer Fronten Leichnamzug ist, dann läuft es immer durch unseren Ort und an den Wegekreuzen sind dann immer Stationen. Nicht? Jetzt bin ich nicht katholisch geprägt und habe auch keine Affinität zu dieser Art, aber ich freue mich, dass in der Straße, in der ich wohne, am Anfang Jesus an einem Wegekreuz drauf abgebildet ist und am Ende. Das gibt mir immer wieder die Gelegenheit, mit Jesus ins Gespräch zu kommen. Egal, wie ich nach Hause fahre oder egal, wie ich von zu Hause in die Welt fahre. Wisst ihr? Und oft steht ja dieses Indri oben dran. Und das kennen wir alle. Aber der Paulus sagt, geistlich gesehen hängt da was anderes, nämlich deine Lebenshandschrift in der Urkunde, die du selbst geschrieben hast durch dein Leben. Und das hat Jesus ans Kreuz geheftet und er hat es getilgt. Und das sind ganz starke Verben. Also dieses getilgt heißt gelöscht. Und ich möchte es ein klein bisschen illustrieren, damit wir mal wieder die Dimension sehen, was gelöscht eigentlich heißt. Ich weiß nicht, wer früher mit Schreibmaschine geschrieben hat. Das ist ja auch schon wieder so lange her. Ihr Jüngeren kennt das schon gar nicht mehr. Müsst ihr mal euer Opa und Oma fragen. Oder Eltern reicht vielleicht auch noch. Da gab es so, da konnten wir nicht so alles löschen. Es gab so Tipp-Ex, gut, das muss man dann dran schmieren und dann hat man da weiterschreiben können. Aber im Grunde hat man immer ein X getippt. Man hat es so eingespannt. Dann hat man den Buchstaben X genommen, um das zu überschreiben, was nicht mehr gültig sein sollte. Nicht? Und daher gibt es auch dieses altdeutsche Wort ausixen. Nicht? Man hat es ausgeixt, was jetzt hier nicht mehr sein sollte, nicht mehr gültig sein sollte. So. Und manchmal machen wir es vielleicht nur so. Ich mache es manchmal in meinem Predigtskript, wenn ihr das so sehen würdet. Ihr könnt es mal kurz zeigen. Da sind so viele Farben drauf und so weiter und so fort. Und wenn mir so eine Passage nicht mehr gefällt und ich denke, das dauert jetzt zu lang oder das kann ich hier nicht mehr weitergeben, dann mache ich so ein X drauf oder durchstreiche es so durch. So. Es ist durchkreuzt, aber es ist nicht gelöscht. Wisst ihr? Und ihr könntet das, was ich jetzt hier oben durchgestrichen habe, wenn ihr nach vorne kommt, ihr könntet es lesen. Aber ihr hört es nicht von mir. Das heißt, es ist durchkreuzt, es ist nicht mehr gültig, aber es ist immer noch da. Und das ist der Unterschied zu dem, was am Kreuz geschieht. Am Kreuz sagt Jesus, sagt Gottes Wort, ist das gelöscht. Da ist es eben nicht nur durchkreuzt, obwohl es ein schönes Wortspiel wäre, oder? Zu sagen, am Kreuz wurde meine Schuld durchkreuzt. Aber dann wäre sie wäre zwar nicht mehr da, aber sie wäre immer noch lesbar. Aber das ist Gott zu wenig. Er möchte, dass diese Schuld gelöscht ist. Und er möchte daran auch nicht mehr erinnert werden. Und er möchte auch nicht, dass du dich daran erinnerst. Das ist das Große, das Tolle am Kreuz. Dass Jesus selbst Verantwortung übernimmt für deinen und meinen Schuldbrief und eine Antwort findet, indem er am Kreuz für uns stirbt, und da wird der Schuldbrief gelöscht, für ungültig erklärt, uneinsehbar. Ja, wenn Gott vergibt, dann löscht er die Sachen aus. Ich möchte zum Schluss kommen. Man könnte die Kolosser fragen, ihr Lieben, was hat euch geritten? Was ist da passiert, dass ihr Jesus aus der Mitte eures Herzens, eurer Gedanken, eures Lebens verloren habt? Und Paulus sagt, es ist noch nicht Hoffnung und Malz verloren. Ich möchte an dem anknüpfen, back to the roots, zurück zu den Anfängen, wo das noch klar war für euch mit Jesus und wo ihr voller Dankbarkeit gelebt habt. Wisst ihr, ich merke immer wieder auch so im Miteinander oder wie es Leuten so geht, im Christsein, dass Jesus manchmal nicht so genügt. Dann heißt das, Jesus, aber ich müsste auch noch und dann muss das stimmen und das muss ich einhalten und das und jenes. Und ich denke immer, das führt nicht in eine Freiheit. Das führt in eine neue, fromme Gesetzlichkeit. Aber es ist nicht die Freiheit, die Gott schenken möchte. Die Freiheit heißt, der Herr hat alles geregelt und ich kann jetzt aus Dankbarkeit und einfach aus Liebe oder auch aus Hochachtung vor ihm, Erich hat vor 2 Wochen über Hochachtung, über Gottesfurcht gepredigt. Die führt ins Vertrauen, nicht in Angst. Wisst ihr, dass ich aus Dankbarkeit heraus mein Leben mit Gott gestalte. Und nicht, weil ich das noch tun muss und weil das noch verlangt wird und weil jenes noch dazugehört. Und da gibt es doch die andere Seite, wo man vom Pferd fallen kann, dass man einfach so sagt, ja, ist gut, wenn du mit Jesus lebst, aber nimm dir auch noch die Freiheiten und geh da auf diesem Weg und da auf diesem Weg. Ach, wenn es nicht so richtig von Gott das Wort abgedeckt ist, ist nicht so schlimm, der Herr wird es schon, die Sünde deckt alles, die Liebe deckt ja alle Sünden zu, besonders die kleinen und die größeren vielleicht auch. Wisst ihr, da kommen wir in eine Freiheit hinein, die uns in die Irre führt. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht auf der einen Seite runterfallen in dieses gesetzlich Fromme und aber auch nicht in dieses von der Freiheit alles Erlaubte hineinkommen. Sondern wir brauchen das, dass wir in Christus verwurzelt sind und aus Dankbarkeit heraus, weil ich weiß, was ich an Jesus habe und was er für mich getan hat, dass ich aus Dankbarkeit heraus und aus Liebe diese Nachfolge mit ihm gestalte. Das ist die richtige Art, Jesus nachzufolgen, ihr Lieben. An dieser Stelle. Wie war es in diesem Antiquitätengeschäft? Ich komme zum Schluss. Da gab es ein interessantes Kruzifix mit einer besonderen Geschichte. Der Verkäufer hat leidenschaftlich davon erzählt. Ich finde, Paulus hat auch versucht, leidenschaftlich in seinem Brief die Kolosser jetzt wachzurütteln und ihnen zu erzählen, warum das besonders ist mit Jesus und mit Jesus am Kreuz. Und jetzt kommen wir ans Ende der Predigt und ich möchte dich nun auch fragen. Ich weiß nicht, ob die Leidenschaft übergeschwappt ist und ob ich leidenschaftlich genug predigen konnte, das sei jetzt mal so dahingestellt. Aber ich möchte euch gerne ins Herz und in den Kopf und in die Seele und in den Geist, in euren Körper hinein fragen, was ist dir dieser Christus noch wert? Ich möchte zusammenfassen, ich darf die Musiker schon mal nach vorne bitten und möchte es mit dieser Flipchart, gebt mir 2 Minuten noch. Manche sagen ja, ich brauche die 30 Minuten eigentlich gar nicht zuzuhören. Hans-Peter auf der Flipchart macht ja alles in 2 Minuten kompakt, das reicht. Aber da habt ihr zumindest das Wichtigste mitgekriegt, auch wenn ihr jetzt einen 30-minütigen schönen Dämmerschlaf gehabt hattet an dieser Stelle. So, aber was ist dir dieser Christus noch wert, nicht? Jesus am Kreuz. Wir haben das Erste, was der Paulus sagt, die Gottheit wohnt, das ist das Zweite, wohnt, so, und zwar dann leibhaftig in diesem Jesus. Die ganze Fülle der Gottheit. Mehr geht nicht, mehr brauchen wir nicht. Wer Gott sucht, findet ihn einfach in Jesus. Da findet er alles, was mit Gott zu tun hat, ihr Lieben. Und zwar in sie wohnt, damals, heute und in alle Ewigkeit. Habt keine Angst, dass ihr in Jesus nicht mehr alles findet, was von Gottheit und fürs religiöse Leben wichtig wäre. Das ist ein fester Bestandteil. Und leibhaftig heißt entweder, es entspricht den Tatsachen Oder es war so, als Jesus auf der Erde gelebt hat, dass er selbst in der Begrenzung des körperlichen irdischen Leibes, und er wird auch mit dem Auferstehungsleib, der hat ja auch seine Konturen und seine Festigkeit, wird die Gottheit zugegen sein und wird kommen. Und diese tolle Person, Jesus Christus, was hat er getan? Hier, das soll jetzt dieser Schuldbrief sein mit deiner Lebenshandschrift. Also S, Schuldbrief, ich schreibe nur ein Wort, gelöscht. Nicht einfach nur durchkreuzt, sodass es ungültig ist, aber man es noch lesen kann, sondern er hat es gelöscht. Es bleibt einfach dann leer. Und darüber dürfen wir uns freuen. Und jetzt möchte ich uns einladen, wir werden gleich das Abendmahl feiern. Wir singen jetzt ein schönes Lied, wo es um das Kreuz nochmal geht. Ich möchte euch bitten, dass ihr im Geiste einfach hier nochmal vor dem steht, was Gottes Wort uns heute Morgen sagen möchte. Und dass ihr diese Frage mit Gott bewegt. Herr, ich möchte dir sagen, was du mir noch wert bist oder neu wert bist. Gott segne sein Wort an euch. Amen.